Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Was passiert, wenn der innere Umbau beginnt, während der Tagesbetrieb weiterlaufen muss? Mit der 50 auf dem Radar verändert sich etwas Fundamentales. Die Frage ist nicht mehr, was wird von mir erwartet, sondern was in mir will endlich gelebt werden? Ranghild Struss, Expertin für Persönlichkeitsdiagnostik, erklärt in diesem Gespräch, warum die Lebensmitte keine Krise ist, sondern die größte Chance auf Authentizität. Wir sprechen über die Wut, die plötzlich hochkommt, wenn wir uns jahrelang angepasst haben. Über Männer, die in Führungspositionen innerlich leer sind. Und darüber, warum Mut, unperfekt zu sein, die wichtigste Kompetenz der Zukunft ist. Ein Gespräch über ungelebte Anteile, neue Rollenbilder und die Frage, wer bin ich eigentlich, wenn niemand mehr zuschaut? Viel Spaß bei dem Gespräch mit Ranghild Struss. Was bedeutet es für dich persönlich, langsam auf die 50 zuzugehen?
Ich habe heute Morgen gedacht, Mensch, vielleicht ist das jetzt hier so ein Anzeichen. Und zwar war ich ein bisschen früher und war noch im Café, einen Kaffee trinken, nämlich mit meinem kleinen Rollkoffer raus. Und dann habe ich nach ungefähr 200 Metern gemerkt, ich habe meine Jacke vergessen.
Oh.
Du musst ihn nochmal zurücklaufen. Dann dachte ich, ha, Brain Fog, ist das vielleicht jetzt hier so das erste Anzeichen? Ich glaube, für mich persönlich ist es vor allen Dingen spannend im Kontakt mit Frauen, die, weil ich ja viel Executive Coaching mache, in Führungspositionen sind, die zu begleiten dabei, wie sie quasi diese innere und äußere Verhandlung nochmal neu vornehmen. Mhm. Und das finde ich irgendwie super spannend.
Ist super spannend, kommen wir gleich ganz ausführlich drauf. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, wie sich das bei dir so gestaltet, diese Umbruchsphase. Also wie erlebst du dieses auf die 50 zugehen in deinen Umbrüchen innen und außen?
Mhm. Also ich glaube, dass es irgendwie für mich so eine verdichtete Phase ist. Erstmal merke ich, dass im Freundeskreis, dass das Thema an sich mehr besprochen wird. Mhm. Früher hatte ich das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, vielleicht auch, weil es mich irgendwie jetzt selbst nicht betroffen hat. Aber ich merke, dass zunehmend Bücher gelesen werden, die in dieses zyklische Denken gehen, die aufklären auch. Also überhaupt erstmal sich das Wissen anzueignen. Und das finde ich auch super spannend. Also das mache ich auf jeden Fall auch. Und dann merke ich schon, dass vielleicht manchmal der Geduldsfaden ein bisschen kürzer wird, dass die Lunte irgendwie leichter entflammbar ist sozusagen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich körperlich einfach was verändert. Also dass vielleicht manche Prozesse ein bisschen langsamer werden oder dass man vielleicht auch hier und da mal ein kleines Gelenkthema hat oder so. Und dass natürlich dann auch viel im Freundeskreis die Frage diskutiert wird, welche Art von Supplements und Hormonen nimmt man, um dem vielleicht auch entgegenzuwirken. Ich habe ja bei mir das ganz große Glück, dass ich meine Arbeit wirklich immer total darauf anpassen kann, was mein Inneres betrifft und worauf ich jetzt gerade Lust habe und so. Aber ich merke auch, dass da so bestimmte Anpassungsmechanismen nicht mehr so leicht von der Hand gehen wie vielleicht früher.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Also zum Beispiel gibt es ja ich habe ein Unternehmen mit meinem Geschäftspartner Johann Clausen zusammen und wir sind irgendwie 30 Leute und da gibt es natürlich immer mal wieder auch Mitarbeitendengespräche, die dann von bestimmten Forderungen gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Art von Kritik irgendwie erbringen. Und da merke ich schon, dass ich heutzutage viel selbstwertstärker mich innen fühle, auch mal zu sagen, hey, du darfst das doof finden und das ist in Ordnung, das wird auch weiterhin so gemacht. Und ich glaube, diese Ambiguitätstoleranz oder solche Ambivalenzen überhaupt aushalten zu können, das war mir früher vielleicht nicht so einfach möglich, weil ich da eventuell noch mehr an diesem Anpassungsgefallen, Erwartungsthema orientiert war. Mhm. Also das merke ich schon deutlich.
Mhm. Und gibt es sonst noch Bereiche, weil das klingt jetzt so, als wäre der Druck so ein bisschen weniger geworden, durch die Erfahrung vielleicht oder durch irgendwas, was sich im Inneren verändert. Gibt es das sonst noch irgendwo bei dir im Leben? Also, dass du dich nicht mehr so gestresst oder unter Druck gesetzt fühlst?
Deshalb meinte ich gerade, dass ich glaube, da ziemlich privilegiert zu sein, weil durch die Selbstständigkeit und das Unternehmertum habe ich natürlich andere Freiheiten, als andere Menschen haben. Ne? Also diese sozusagen Zwänge, Erwartungen, der gesellschaftliche Perfektionismus, der so an Menschen herangetragen wird, der betrifft mich ja gar nicht so doll. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ja Zeit meines Lebens mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Das heißt, auch da empfinde ich mich wahrscheinlich jetzt eher als Ausnahme, dass ich diese feinen Merkmale oder Anzeichen vielleicht auch ein bisschen früher merke und dann früher darauf reagieren kann. Und man muss auch sagen, die Personen, die mich kennen, ich habe auch generell, würde ich sagen, eher einen starken Charakter. Das heißt, ich bin auch generell eher eine Person, die vielleicht ein bisschen mehr outspoken ist, was ihren eigenen Willen angeht. Und von daher, glaube ich, habe ich dieses Stressmoment von sozusagen Spannung dadurch, dass sich das Innere im Umbau befindet und die äußeren Anforderungen aber gleich bleiben, das habe ich, glaube ich, gar nicht so doll, weil ich mein Leben generell schon so gestaltet habe, dass ich einen recht hohen Freiheitsgrad habe.
Klingt super.
Und man muss auch sagen, ich habe keine Kinder. Das heißt, auch da fällt natürlich eine ganz große Anspruchsgruppe in meinem Leben weg, ne? Also auch da bin ich nicht in irgendeiner Verhandlung mit pubertierenden jungen Menschen oder so. Von daher habe ich auch da nochmal einen anderen Freiheitsgrad.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich muss nach dem Interview ganz schnell nach Hause, weil mein Sohn ganz krank geworden ist und mein Mann den nächsten Termin hat und so. Und das, also es ist auf jeden Fall schon ein Faktor, der eine große Rolle spielt im Leben, oder? Und wenn diese Kapazität, die man darauf verwendet, frei ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein ganz gutes Gefühl ist.
Ich glaube, dass es ja in dieser Umbruchsphase vor allen Dingen auch darum geht, dass bestimmte Rollen neu verhandelt werden. Nicht? Also zum Beispiel eben als Mutter, als Partnerin, als Tochter, als Arbeitnehmende oder Arbeitgebende. Und ich habe halt, sagen wir mal, weniger Rollen, weil auch meine Eltern nicht mehr in meinem Leben sind. Und so habe ich einfach, glaube ich, auch ein paar weniger Spielfelder, an denen ich das so auszuagieren habe.
Du und dein Partner, ihr arbeitet viel mit der Persönlichkeitsdiagnostik. Kannst du einmal beschreiben, was das ist?
Persönlichkeitsdiagnostik ist darauf ausgerichtet, dass du dich im Kern deiner Persönlichkeit, der eher unverändert ist, und in den variablen Teilen der Persönlichkeit besser kennenlernst. Und warum wir das machen, ist, weil wir glauben, dass es vor allen Dingen eine gestaltende, bewusste Lebensführung geben kann, wenn du dich sehr gut kennst. Also wenn du nicht so stark aus dem Autopiloten gesteuert wirst. Und der unveränderbare Teil, das ist so das Temperament, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Das sind die Eigenschaften, die irgendwie in dir angelegt sind, die natürlich noch reifen. Ne? Sagen wir mal, du hast jetzt eine hohe emotionale Stabilität. Damit bist du irgendwie gesegnet, damit bist du zur Welt gekommen. Dann kann sich das ja trotzdem im Laufe deines Lebens noch weiterentwickeln, so dass du vielleicht auch hier und da nochmal ein höheres Dringlichkeitsempfinden entwickelst oder dass du deine Aufmerksamkeit noch ein bisschen feintunst für die Zwischentöne oder so. Und dann gibt es aber auch den veränderbaren Teil, und das ist genau der Teil, der vor allen Dingen so interessant ist um die 50 herum, weil das zum Beispiel die Werte betrifft, deine Interessen, deine Visionen, vielleicht auch den inneren Mut, mehr zu dir zu stehen und mehr das nach außen zu bringen, was du für dich in deinem Leben gestalten möchtest und dich eben nicht so stark quasi unterzuordnen in bestimmten Rollen, Erwartungen oder so. Und das zu benennen, also dafür eine Sprachfähigkeit zu entwickeln, zu verstehen, warum du wie in welcher Situation agierst oder reagierst, wie du fühlst, denkst und handelst und was das sozusagen überdauernd typisch für dich auszeichnet, das hat den ganz großen Vorteil, dass du nicht mehr so viel im Affekt reagieren musst. Also wenn du zum Beispiel verstehst, warum dich bestimmte Trigger immer wieder irgendwie wütend machen oder warum du immer mal wieder in eine Art von Selbstzweifel gerätst oder so, dann hast du ja eine ganz andere Chance, darauf einzuwirken, als wenn du darauf keinen Zugriff hast, ne? Wenn dir das nicht bewusst ist, was da eigentlich bei dir passiert. Und ich glaube darüber hinaus auch daran, dass wenn wir uns besser kennenlernen und uns wertschätzen, also eine bessere Beziehung zu uns selbst aufbauen, dann wird auch die Güte der Beziehung zu anderen steigen. Und das ist ja letztendlich auch ein gesellschaftlicher Beitrag, ehrlich gesagt. Und gerade wenn es jetzt um diese Phase der Perimenopause zum Beispiel geht, ist, glaube ich, auch im Sinne des Rollenvorbilds und im Sinne der Beziehungsgestaltung total wichtig, dass du auch für dich ein bisschen mehr verstehst, okay, was sind die Anteile, die schon immer da waren, und was ist das, was ich jetzt auch in mir irgendwie neu entdecken und kennenlernen darf. Ne? Es gibt ja in jedem Leben ungelebte Anteile. Also es gibt in jedem Leben Teile deiner Persönlichkeit, die noch keinen Ausdruck finden in deinem täglichen Leben. Sagen wir mal, du bist jetzt in einem projektmanagenden Job und du bist aber eigentlich im Kern ganz freigeistig und kreativ gewesen und wolltest vielleicht auch sogar künstlerisch gestalten mal was machen oder so und hast das ganz lange zur Seite gelegt. Dann ist das vielleicht so ein Anteil deiner Persönlichkeit, der sich jetzt nochmal nach neuem Ausdruck sehnt. Und das zu messen, also da wirklich in die Tiefe zu gehen und dann auch diese Türen, diese verschlossenen im Herzen quasi wieder zu öffnen. Das sorgt einfach für einen viel höheren Freiheitsgrad im Leben.
Mhm. Ich habe viele Fragen zu dem, was du gesagt hast. Du hast ja gesagt, wenn ich mich besser kenne, durch diese Persönlichkeitsanalyse sozusagen meine Anteile entdecke und weiß, warum ich zum Beispiel getriggert werde, kann ich darauf anders reagieren. Ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele Leute gerade so in unserem Alter schon auch wissen, warum sie getriggert werden und wie die Dinge so zusammenhängen und warum sie so gekommen sind, wie sie nun mal jetzt sind. Aber was vielen, glaube ich, fehlt, ist dieser Schritt dann tatsächlich in diese, ja, ich weiß nicht, ist die Lösung in der Akzeptanz zu gehen, die Dinge einfach anzunehmen, um dann anders handeln zu können. Also ich finde so Erkenntnis, ne, wie du gesagt hast, ist der erste Schritt, aber wie geht es denn dann weiter, um wirklich was zu verändern?
Also ich glaube, dass ein gewisses Krisenmoment ja vor allen Dingen dadurch entsteht, dass du ein bisschen in Konflikt mit der Außenwelt bist. Also sagen wir mal, du hast jetzt das Gefühl, okay, die eine Kollegin, die triggert mich jedes Mal, weil nach jedem Meeting will die mich in ein persönliches Gespräch verwickeln. Ja. Mhm. Und jetzt weißt du, okay, das stresst mich, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin gar nicht so kooperativ, ich habe gerne mehr Distanz im Beruflichen, ich trenne das Private und das Berufliche lieber. Vielleicht stellst du auch fest, dass es eine unverarbeitete, emotional aufgeladene Beziehungssituation aus deiner Kindheit gibt, wo irgendwie die übergriffige, emotionale Tante Erna dir immer ein bisschen zu viel wurde. Ne? Mhm. Also du hast das jetzt alles verstanden. Du verstehst, okay, warum ist diese Situation so obernervig für mich? Dann hast du recht, das wird natürlich ein bisschen besser, wenn du das einordnen kannst. Ja, also wenn du sagst, ach ja, guck mal, jetzt weiß ich auch, warum es mich nervt. Okay, ich schalte jetzt irgendwie ab, gehe 3 Minuten in meinen Happy Place und lass mich hier volltexten. Aber richtig cool wird es in der Lebensgestaltung ja erst, wenn du dann auch dir selbst die Wirksamkeit gibst, darauf einzuwirken. Also dann zu sagen, okay, wie würde es mir denn besser gehen? Wie ist denn für mich ein Arbeiten, eine Kommunikation, eine Beziehungsgestaltung in der Arbeit so, dass ich in mir das Gefühl habe, eben nicht im Konflikt zu stehen, sondern in Frieden zu sein, also mich selbst ausleben zu können. Und dann geht es natürlich im zweiten Schritt darum zu sagen, okay, welche Methoden, Maßnahmen oder Hilfsmittel habe ich denn jetzt? Also wie spreche ich denn jetzt mit meiner Kollegin? Wie gehe ich das denn an? Und da liegt dann auch immer der Entwicklungsweg der eigenen Persönlichkeit drin, denn es ist ja häufig eine Anpassung, die uns dazu zwingt, einen Teil unserer Persönlichkeit entweder nicht auszuleben oder etwas zu tun, was uns nicht gefällt. Und diese Anpassung zu überwinden bedeutet, dass ich mir innerlich die Frage stellen muss, wie würde ich denn agieren, wenn ich voll authentisch sein würde? Und das kostet Mut, weil du wahrscheinlich dein Leben lang eher in Anpassung gelebt hast, weil du die Erwartungen immer erfüllt hast und immer irgendwie, ne? Also wir haben ganz viel, auch gerade in Führungspositionen von Frauen, so dieses Good Girl-Skript, ne? Dieses, oh, bloß keine Scherereien machen, nicht negativ auffallen, schön nach den Regeln spielen, immer nett sein, so. Und dann riskierst du natürlich genau den Teil, der dir das auch positiv gebracht hat, zu verlieren. Also dann riskierst du vielleicht, dass du auch mal doof gefunden wirst, ja? Dass deine Kollegin dann mal sagt, Mensch, also was hat sie denn heute? Und da entstehen ja genau diese Abwertungsmechanismen, die auch viel mit der Perimenopause verbunden sind, dass dann so auf Hormone geschoben wird, ne? Und dann, ach, sie ist wieder schwierig ein bisschen und so. Aber letztendlich geht es viel mehr um eine Selbstwerdung, als in dieser angepassten Ich-Funktionalität von beruflichen Rollen zum Beispiel zu bleiben. Und deshalb, genau, es reicht nicht, in der Erkenntnis zu bleiben. Das macht dich vielleicht insgesamt ein bisschen ruhiger, weil du es einordnen kannst. Aber richtig cool ist es natürlich dann, wenn du in den nächsten Schritt gehst.
Ich glaube, es macht noch nicht mal ruhiger. Mich macht sowas fuchsiger. Es gibt so Bereiche in meinem Leben, wo es viel Erkenntnis gibt, aber diese Umsetzung vielleicht noch nicht. Und es macht mich eigentlich ungeduldig und auch sauer.
Dann ist aber schon der innere Kompass, also da sagt die Nadel schon ordentlich eine Richtung an, weil das zeigt ja dann, dass du nicht mehr bereit bist, die Kosten deines Anpassungsverhaltens zu tragen. Also man kann sich das so vorstellen, und das geht jetzt nochmal zurück auf die Persönlichkeit. Du bist halt sehr facettenreich, total komplex. Im Kern aber wirst du verstehen können, wie deine innere Architektur aufgebaut ist. Ja. Und jetzt kannst du dir die Perimenopause auch nochmal so ein bisschen vorstellen, wie als wäre quasi ein totaler Umbau am Laufen, während gleichzeitig der Tagesbetrieb irgendwie aufrecht erhalten werden muss. Ne? So, das heißt, diese innere Architektur, die hat ein bestimmtes Muster. Und das zu verstehen, ist eine Sache. Dann gibt's von außen die Rollenanforderungen an dich, die Erwartungen, die gestellt werden, auch die, die du dir einbildest. Also nicht alle von denen stimmen, ja. Mhm. Und dann clashen die vielleicht aneinander. Und einen ganz kleinen Teil davon zu verhandeln, über deine Persönlichkeit hinaus, also zum Beispiel in der beruflichen Rolle, ne, dass du da vielleicht ab und zu mal ein bisschen gegen den Widerstand arbeitest oder dein Energiesystem mal ein bisschen mehr hochfährst, das ist ganz normal. Aber wenn das zu doll wird, dann entstehen genau solche Emotionen wie die, die du gerade beschrieben hast, und das sind wie Wegweiser, ja, das sind wie Botschafter, die dir sagen, okay, Wut zum Beispiel, ne, du sagst, mach dich fuchsig. Fuchsig ist im Aggressionsfeld, das hat einen Wutanteil und das ist auch warme Wut. Also du bist ja nicht unterdrückt und wirst zynisch oder sarkastisch oder so, sondern das ist eine heiße Wut, ja. Und dieses, ich bin fuchsig, das sagt, ey, ich bin in meiner Möglichkeit, mein Ich auszuleben, eingeschränkt. Irgendjemand geht über meine Grenzen, meine Bedürfnisse werden nicht gehört oder ich lebe in irgendeinem Regel- oder Wertekonflikt. Also irgendwas passt nicht mehr. Mhm. Und je fuchsiger du wirst, desto mehr ist das das Anzeichen deines Inneren, dass du eben nicht mehr bereit bist, dich in der Form anzupassen. Das ist aber je nach Biografie und je nach Persönlichkeit auch unterschiedlich, ne? Es gibt ja auch Leute, die reagieren mit noch mehr Anpassung oder mit Rückzug oder mit Traurigkeit oder so. Also das ist eben das Spannende an der Persönlichkeitsanalyse, dann genau rauszufinden, okay, was sagen dir deine Emotionen denn? Hm. Was ist denn angezeigt jetzt? Hm. Wie darfst du diese Krise nutzen?
Hm. Darf ich mal ein Beispiel geben, um das so
greifbar zu machen? Auf jeden Fall.
Also zum Beispiel ist es so, dass ich oft Anfragen bekomme von Menschen, die gerne hier zu Gast sein wollen. Mhm. Ne? Und ich finde das ganz toll. Mhm. Und manchmal passt es aber einfach nicht. Aus ganz verschiedenen Gründen, die ich ja auch nicht alle darlegen muss, weil es ja auch mein Produkt sozusagen. Und dann zum Beispiel neulich eine Frau, die hat so nicht locker gelassen. Dann habe ich auch mit der telefoniert und so. Und ich fand die sehr nett. Aber ich habe halt einfach gemerkt, es passt nicht. Und dann habe ich mich so über mich geärgert, weil ich dann gesagt habe, okay, lass uns doch nächstes Jahr nochmal sprechen. Vielleicht passt es dann irgendwie ins Konzept, weil ich so ein Problem habe damit, Menschen zu enttäuschen. Weil ich denke, die macht ja was ganz Tolles. Aber ich habe ein ähnliches Thema schon gehabt. Ich muss ja auch an meine Hörer denken und genau, und vielleicht war der andere Gast, der schon da war, vielleicht auch ein Tick spannender dann für die und so. Und ich möchte aber die andere Person nicht verletzen, weil ich ja ihre Intention super finde und das gar nicht in Frage stellen will, was sie macht und das irgendwie schmälern will dadurch, dass ich dazu Nein sage. Und dann bin ich doch jetzt im Grunde an der Stelle meiner Persönlichkeitsentwicklung, wo ich da in meine Kraft gehen müsste und eine Grenze setze, liebevoll. Und dann zu mir stehe, weil ich merke, wie mir das Energie saugt. Dieser Tab ist sozusagen noch offen, das ist nicht geklärt, weil ich mir nicht getraut habe, ganz authentisch zu sein. Was wäre denn da jetzt zum Beispiel in so einem konkreten Fall mal deine Handlungsanweisung?
Also erstmal gebe ich ja keine Handlungsanweisung, so übergriffig will ich nicht sein. Ich würde da total gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, einmal ein bisschen einsteigen, weil du hast ja schon ganz viel gesagt, ne? Also erstmal fühlst du dich innerlich verpflichtet, die Gründe irgendwie darzulegen, ne? Das heißt, und das ist für jede Person, die jetzt zuhört, super spannend, immer dann, wenn wir ins Rechtfertigen, ins Entschuldigen, ins Erklären oder ins Kleinermachen gehen, dann ist der Selbstwert noch nicht da, wo er sein möchte. Also dann gibst du dir noch nicht den Wert, den du eigentlich brauchst, ne? Weil letztendlich müsste es ja total okay für dich sein, zu sagen, in meiner Rolle habe ich das Recht, darüber zu entscheiden, wer hier hinkommt und wer nicht, ne? Jetzt liegt da meines Erachtens aber noch ein zweiter Aspekt drin, nämlich, dass du irgendwie eine Art Verantwortung übernimmst für die Gefühle der anderen Person. Du sagst, ich will sie ja nicht verletzen, ich will sie nicht enttäuschen. Da liegt auch ein Anpassungsthema drin, ne? Ein inneres Gefallen wollen. Das heißt, wir haben jetzt hier mehrere kleine Themen, die definitiv mit dem Selbstwert verbunden sind und die mir auch schon eine kleine Information darüber geben, wie du damit umgehst, wenn du andere nicht verletzen möchtest. Mhm. Und offensichtlich gehst du nicht nur in eine Anpassung, sondern, also im Sinne des Liebseins, sondern irgendwie auch in der Anpassung der Leistung. Das heißt, du übernimmst Verantwortung für dein Gegenüber. Du wirst irgendwie aktiver. Und jetzt ist die Frage nicht nur, wie werde ich das jetzt los? Ja, weil die Psyche ist ein intelligentes System. Die macht schon was richtig Gutes für dich, ne? Weil sie irgendwie einen Schmerz verhindern möchte. Und deshalb ist jetzt die Frage erstmal, was würdest du denn verlieren, wenn du dich trauen würdest zu sagen, weißt du was, es ist richtig schwer für mich, dir das zu sagen und gleichzeitig wirst du in der nächsten Zeit oder eben gar nicht in meinen Podcast kommen. So. Was verlierst du dann? Was ist die Angst dahinter?
Naja, ich glaube, ich würde dieses, ich kann es nicht so gut ausdrücken, aber einfach dieses nett sein und offen sein und unterstützend sein für andere Menschen, da würde ich denken, dass dann davon was verloren geht.
Mhm. Guck mal, da haben wir jetzt schon eine ganz spannende Aussage über dein eigenes Ich-Verständnis, ne? Also du sagst, ich bin eine Frau, die eben unterstützend und liebevoll und offen ist, die irgendwie Integrität hat und ne, mhm. so. Und das heißt, du machst einen Teil von dieser Selbstbildbestätigung vom Außen abhängig. Mhm. Man könnte das ja jetzt auch umdrehen und sagen, hey, es gibt ja vielleicht eine ganze Reihe anderer Leute, die in der Zahl sogar noch viel zähliger sind, nämlich deine HörerInnen, die vielleicht eher den Eindruck von dir bekommen würden, dass du eben offen und integer und nett und liebevoll und hilfreich bist, wenn du deine Themen so auswählst, dass es keine Wiederholung gibt. Ne? So. Also was hier auch deutlich wird, ist, dass es dir zum Beispiel schwerer fällt, im Direktkontakt mhm. diese Absage zu erteilen, als wenn das eine neutrale Masse ist sozusagen. Ja. Ne? Und daran, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, würde man jetzt genau arbeiten, und das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so, diese Frage danach, bin ich bereit, die Anerkennung, die ich mir über ein bestimmtes Verhalten, was meistens ein Anpassungsverhalten ist, bis hierher erarbeitet habe, loszulassen, um für mich authentischer zu sein. Weil, was nämlich total spannend ist an deinem Beispiel ist, dass du in dem Moment ja für dich selbst viel weniger die Person bist, die du sein willst. Mhm. Aber stattdessen für jemand anderen. Mhm. Weil im Grunde genommen schneidest du ein kleines Stück deiner Authentizität ab, um im Spiegel des Gegenübers Wohlgefallen zu erhalten, ne? Und da würde man dann genau ansetzen zu sagen, okay, wie definiere ich denn mein Ich Bin? Mhm. Und wer ist dafür eigentlich die Referenz? Und dann würde man sicher noch ein bisschen weitergehen, weil die Frage dann auch sein wird, wer war denn eigentlich die erste Person, der du gefallen wolltest und wie hast du das gemacht? Mhm. Ne, so. Mhm. Und das würde jetzt zu weit gehen, aber da kann man eben an der Persönlichkeitsanalyse sehr gut sehen, okay, ich gehe nicht nur in eine Bestandsaufnahme, sondern ich gucke auch mal, wie sind diese Diskrepanzen zwischen innen und außen denn qualitativ aufgestellt in meinem Leben, worauf geht das zurück und was in meinem Selbst oder meiner Psyche oder meiner Seele, ist auch egal, wie du es nennst, mhm. will denn da eigentlich wachsen? Mhm. Und das ist nämlich das Spannende an dieser Phase, dass wir von dieser Ich-Funktionalität, also von dem, ne, ich funktioniere im Leben, ich weiß, was von mir erwartet wird, ich reagiere da irgendwie performant drauf, gehen wir zu einer Selbstwertung. Das heißt, es baut sich innerlich eine Frage um, nämlich nicht mehr, was wird hier von mir erwartet, was muss man machen, was ist angebracht, sondern was in mir und durch mich will sich in meinem Leben Ausdruck verleihen. Mhm. Und dann ist es nämlich nicht mehr von außen nach innen und dann wieder rückspielen, im Sinne des Auftrags, der Erwartung, der Anforderung, ne, der, weiß ich nicht, Beschreibung oder so, sondern dann ist es wirklich von innen nach außen und dann wird eben neu aufgestellt. Weil dann würde man jetzt genau noch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wenn du für dich weißt, welche Person du sein willst, wie könntest du das denn ausdrücken, ohne dass du dich anderen zu doll anpassen musst? Mhm. Weil das Problem bei dieser Anpassungsstrategie ist natürlich, dass wenn morgen jemand anders anruft, dann fühlst du dich ja immer noch genauso, selbst wenn diese Person ein ganz anderes Anliegen hat. Mhm. Und dann wirst du irgendwann dieses innere Zerrissenheitsgefühl haben, dieses Erschöpfungsgefühl. Weil immer dann, wenn man in die Überverantwortung geht dafür, dass andere Menschen sich gut fühlen, da ist man halt irgendwann erschöpft. Also das ist absehbar.
Werbung. Gerade in der Lebensmitte merken viele von uns, Schlaf ist nicht mehr selbstverständlich. Wir wachen nachts auf, denken über alles Mögliche nach, drehen uns von Seite zu Seite und am Morgen fehlt genau das, was wir eigentlich brauchen: Klarheit und Energie. Für mich war es immer wichtig, morgens wirklich frisch zu sein. Deshalb habe ich Melatonin ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich hatte von vielen gehört, dass man sich am nächsten Morgen eher noch müde fühlen kann und genau das wollte ich nicht. Dann habe ich den Serenizer von Avea kennengelernt. Was mich sofort angesprochen hat, im Serenizer ist kein Melatonin. Stattdessen kombiniert er Inhaltsstoffe wie Safran, heiliges Basilikum, L-Theanin und Magnesium, die den Körper dabei unterstützen, wieder in seine natürliche Balance zu kommen. Kein Melatonin, sondern ein ruhiger, natürlicher Ansatz. Sehr sympathisch und effektiv. Ich nehme den Serenizer inzwischen seit über einem Jahr. Und zwar in Phasen, in denen es mir besonders wichtig ist, wirklich gut zu schlafen. Ich merke, ich schlafe ruhiger ein, oft einfach durch und wache morgens klarer auf. Für mich ist der Serenizer wirklich von ganzem Herzen das Mittel der Wahl, wenn ich weiß, morgen brauche ich Energie. Wenn du also merkst, dass guter Schlaf nicht mehr selbstverständlich ist, schau dir den Serenizer von Avea immer an. Mit dem Code 5050 als Ziffern geschrieben bekommst du 50% auf deine erste Bestellung. Es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also einfach ausprobieren. Serenizer, kein Melatonin, nur du in Balance. Mehr Info findest du auf avea-live.com. Danke an meinen Werbepartner Avea Live für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Es ist morgens, nicht dramatisch früh, aber früh genug, dass es schnell gehen sollte. Der Kaffee steht schon da und ich denke, okay, bitte nichts Kompliziertes. Ich war lange ziemlich überfordert von Make-up. Zu viele Produkte, zu viele Trends, ständig dieses Gefühl, man müsste mehr machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte mich schminken, aber es soll sich leicht anfühlen, unaufgeregt und nach mir. Und genau aus diesem Grund schminke ich mich tatsächlich am liebsten mit Kes Berlin. Einfach, weil die Produkte so easy in der Anwendung sind. Kein großes Nachdenken, kein Perfektionismus. Sie funktionieren auch an Tagen, an denen alles ein bisschen schneller gehen muss. Was ich besonders mag? Viele Produkte sind multifunktional. Mein absoluter Favorit ist der Duo Stick. Den benutze ich für Wangen, Lippen, manchmal auch für die Augenlider. Ein Produkt, mehrere Möglichkeiten und ganz ehrlich, man kann dabei nicht viel falsch machen. Das ist für mich extrem entspannend. Die Sachen sind kompakt, passen in jede Handtasche, laufen nicht aus, schmieren nicht. Ich trage vieles einfach mit den Fingern auf und dank der cremigen Textur verschmilzt der Blush so schön mit der Haut. Kein Pinsel, kein Aufwand und trotzdem sehe ich frisch aus und vor allem noch wie ich selbst. Man kann bei den Farben zwischen 13 verschiedenen wählen. Wenn ihr euch unsicher fühlt, auf der Webseite gibt es einen AI Shade Finder, der wirklich hilft. Das nimmt viel Druck raus. Meine Lieblingskombination zurzeit ist übrigens Rose als Blush und Champagne Glow als Highlighter. Wenn ihr neugierig seid, schaut gern mal bei Kes vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Mit dem Code STEPHANIE20 bekommt ihr 20% auf alle Produkte, gültig bis zum 31. März 2026. Mein persönlicher Tipp, schaut euch auch die Sets an. Ich mag zum Beispiel das Your Duo Plus CC Set mit dem Duo Stick und der CC Cream. CC steht für Color Correction. Zwei Produkte, die bei mir einfach immer gehen. Für mich hat es meine Make-up-Routine deutlich entspannter gemacht. Und genauso darf sich das morgens auch anfühlen. Werbung Ende. Jetzt hast du in einem Nebensatz auch erwähnt, dass das eben auch das Spannende an dieser Phase ist. Das heißt, ich bin nicht alleine damit sozusagen auf dem Weg in diese Selbstwerdung. Warum ist das in der Lebensmitte so?
Also ich glaube, dass es eine soziale Entkopplung gibt. Also durch die Lebensphase qua Alter. Es ist meistens so, dass dann die Kinder schon ein bisschen selbstständiger sind, dass du vielleicht schon einigermaßen materiell abgesichert bist. Also nicht für immer, aber so, dass du das Gefühl hast, Mensch, ich habe das im Griff, das Thema. Du hast irgendwie so die Rush-Hour des Lebens, wo diese Anforderungen auch für dich innerlich so spürbar waren auf unterschiedlichen Rollen. Die hast du meistens dann durchschritten. Das heißt, diese soziale Entkopplung führt schon ein bisschen dazu, dass du weniger Zwänge hast. Und wenn du weniger Zwänge hast, kannst du ja auch mehr offene Fragen stellen. Das Zweite ist, und das hast du gerade sehr gut beschrieben, dass wir natürlich einfach auch wirklich rein neurologisch ja durch eine Umbauphase gehen. Das heißt, wir erleben einen Krisenmoment. Also wir erleben uns eben nicht mehr so, wie wir uns vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren erlebt haben. Und wir haben damit auch innere Unsicherheiten, weil wir irgendwie merken, Mann, ich kann mich vielleicht in manchen Punkten gar nicht mehr so doll auf mich selbst verlassen. Dann habe ich vielleicht nicht mehr so eine gute Stimmungsregulation wie vorher. Das heißt, ich habe vielleicht auch die ein oder anderen Konflikte. Das heißt, es ist nicht nur eine soziale Entkopplung, die ja eigentlich gut tut, sondern es ist gleichzeitig auch ein Krisenmoment, ne? Und Krise ist immer eine Lernchance. Also bei Krise geht's ja immer um die Frage, hey, warte mal, soll es so in Zukunft noch sein, wie es in der Vergangenheit war, ne? Also das heißt, es kommt irgendwie so zusammen, das Körperliche auf der einen Seite, dann dieses Krisenmoment auf der anderen Seite und du hast auch einfach manchmal die Schnauze voll von dem, was du immer unterdrückt hast. Also das kommt von unten hoch. Ja, wir können eben Energie nicht unterdrücken. Und wenn ich die ganze Zeit so ein inneres Ausgleichen vornehmen musste zwischen ich meine eigentlich Nein und ich habe aber immer Ja gesagt, dann wird das irgendwann so doll innerlich, dass es einfach nicht mehr im Druck Kochtopf unter den Deckel zu bringen ist. Mhm. Das heißt, es ist auch so eine kumulierte Phase von Nicht-Authentizität, die dann einfach irgendwann ein Maß erreicht hat, in dem es nicht mehr geduldet werden kann.
Mhm. Und wie kann man das gut für sich begleiten? Also, dass nicht dieser Deckel irgendwann von dem Topf abspringt, sondern die Luft vielleicht langsam entweicht. Du siehst, harmoniesüchtig bin ich auch.
Also das ist ja auch total nobel und das passt auch zu deiner Identitätsbeschreibung von eben, denn dieses Druck-Kochtopf-Bild, das ist natürlich nochmal im Aggressionsfeld, das ist so ein bisschen heißer, ne? Und wir müssen uns auch überlegen, wir sind sonst viel von Emotionen geprägt, die auf soziale Verbindung ausgerichtet sind, ne? Also dass wir wieder den Gruppenzusammenhalt suchen, dass wir vielleicht mediierend tätig sind oder so. Und Wut ist ja eine der ganz wenigen Emotionen, die eine Distanz herstellt, so. Und deshalb hat man natürlich vor dieser Wut noch mal mehr Angst. Aber wichtig, Energie geht nicht verloren. Die sucht sich immer irgendwo ihren Weg. Mhm. Deshalb ist das vielleicht auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn einmal der Deckel irgendwie hochkommt, ja. Also wenn es einmal so ein bisschen explosiveres Moment gibt. Es gibt ja in stabilen Beziehungen auch immer Gestaltungsmöglichkeiten und das ist, glaube ich, auch total wichtig, ne? Jetzt nicht zu denken, oh, ich merke Gefühle in mir, die mir irgendwie unwohl sind, weil sie vielleicht auch unbekannt sind, vor deren Heftigkeit ich mich fürchte. Das ist, glaube ich, auf deine Frage zurückzukommen, das Wichtigste, sich nicht vor den eigenen Emotionen zu schämen oder sich zu ängstigen oder so, sondern dann als allererstes mal Ausdruck dafür zu finden. Also eine Emotion in den Ausdruck zu bringen, muss ja auch gar nicht unbedingt mit einer anderen Person sein. Mhm. Das kannst du ja auch machen, indem du mal das für dich aufschreibst oder aufmalst, indem du überhaupt erstmal beginnst, Worte dafür zu finden und natürlich auch das therapeutisch oder im Coaching begleiten lässt, ne? Auf jeden Fall, glaube ich, geht es darum, in dieser Phase liebevoll mit sich selbst im Fluss zu bleiben. Also das ist wirklich das Allerwichtigste, weil manchmal machen wir genau dann den Fehler, das mit uns zu tun, was mit uns gemacht wurde und wir mochten es nicht. Also wenn wir zum Beispiel, immer wenn wir irgendwie klein waren und ein bisschen wütender wurden, gehört haben, Mensch, jetzt das macht man nicht, jetzt mach mal ruhig, komm, sei mal wieder lieb, ne? So, jetzt das muss nicht sein, muss nicht wütend sein, so, ne? Wenn du das viel gehört hast und das eigentlich nicht mochtest und dich im Grunde genommen heute darüber aufregst, dass du dich dem dann unterworfen hast im Laufe deines Lebens, paradoxerweise machst du in diesem Gefühl dann das Gleiche mit dir nochmal. Also dann ist es die introjizierte Mutterstimme oder Vaterstimme, die dann, oder Kindergärtnerinnen oder Lehrerinnenstimme, die dann sagt, jetzt komm, ne? Hab dich nicht so.
Mhm.
Und da dann zu verstehen, okay, ich möchte mit mir anders sein als die Person, die ich heute eigentlich gerne mal zur Rede stellen würde für das, was sie mit mir gemacht haben oder wie ich es interpretiert habe. Und da dann in den liebevollen Dialog zu gehen, einfach wirklich erstmal sich bewusst zu machen. Also es geht ja um eine Form der emotionalen Intelligenz und das Erste dabei ist, Gefühle überhaupt mal wahrzunehmen. Vielleicht auch Empfindungen, also körperliche Gefühle. Manchmal merkt man es ja vielleicht auch gar nicht emotional so schnell, sondern erstmal körperlich durch ein enge Gefühl oder durch eine Hitze oder so. Und dann Raum für diese Emotionen zu machen. Und das übrigens hat nicht nur was mit Frauen um die 50 zu tun. Das sollte mal jeder machen. Und da können wir vielleicht dann auch Vorbildfunktion sein. Sowohl für jüngere Generationen als auch eben für das andere Geschlecht.
Ich finde, bei Kindern kann man das eigentlich auch besser begleiten als bei sich selbst, komischerweise. Also es geht ins Außen viel smoother sozusagen rein, weil man das für die eigenen Kinder sozusagen nicht so will, als dass man es für sich selber anwenden kann. Also das beobachte ich auch viel.
Ja, und das ist so interessant, weil warum geht's mit Kindern gut? Weil es eine Mischung gibt aus auf der einen Seite größter Liebe und auf der anderen Seite auch dem Verlangen, dass diese Kinder eben selbst wirksam werden. Also dass sie sich emotional so erleben, dass sie sich regulieren können, dass sie aber auch die Botschaften ihrer Emotionen verstehen. Und das erarbeite ich eben ganz viel auch im Coaching, dass diese Art der Liebe ja auch sich selbst gegenüber gebracht werden darf. Denn vielleicht ist es ja auch das innere Kind in dir, was den Tobsuchtsanfall heute bekommt, weil es den 40 Jahre vorher nicht haben durfte. Deshalb ist es eben genau die Frage danach, mit welchem Blick schaue ich eigentlich auf mich und andere? Welche Skripte habe ich entwickelt über mein Selbstbild, über das Weltbild, über mein Gegenüber? Und ich meine, das sind dann Situationen, wo Frauen irgendwie in einem Meeting, nachdem sie jahrelang sich von derselben Person immer haben unterbrechen lassen, auf einmal ausrasten. Und dann sind die natürlich beschämt bis ins Letzte danach, ne? Aber letztendlich ist dieser eine Wutausbruch ein kumulierter Haufen von Unverschämtheiten, die nicht mehr geduldet werden dürfen. Mhm. Und da dann zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt einmal über die Stränge geschlagen und dann nicht zurück zu bouncen in dieses, jetzt bin ich aber doppelt und dreifach lieb, damit ich es wieder ausgleiche, sondern dann dazu zu stehen, zu sich zu stehen und zu sagen, okay, mein Verhalten war nicht in Ordnung, aber mein Gefühl hat eine Berechtigung. Mhm. Und jetzt möchte ich verhandeln, wie wir die Meeting-Situation gestalten, damit das eben nicht mehr vorkommt. Mhm. So. Und dann eben nicht, ne, sich abwerten zu lassen, weil das ist natürlich dann auch das soziale Druckmuster, dann zu sagen, also das ist ja ein bisschen unangenehm und peinlich gewesen. Ne? Mhm. Zu sagen, ja, das war mir selbst peinlich und die Ursache dafür ist voll berechtigt.
Geht es Männern auch so, dass sie so um die 50 sich nochmal so neu ausrichten?
Ja, hundertprozentig.
Was sind da so die größten Themen?
Genau andersrum eigentlich. Also, dass diese Rolle, und das ist ja zum Beispiel auch spannend, Frauen, die jetzt um die 50 und in der Perimenopause sind, die sind ja in den 80ern, 90ern oder vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus auch gerade beruflich sozialisiert worden. Ne? Das bedeutet, dass die nach einem alten männlichen Erfolgskonstrukt beruflich sozialisiert wurden. Und damit meine ich nicht Männer per se, sondern damit meine ich männlich konnotierte Eigenschaften wie durchhalten, erkämpfen, hart sein, keine Schwäche zeigen, körperliche Themen sowieso vollkommen außerhalb der beruflichen Orientierung zu betrachten. Und Männer sind genauso sozialisiert. Und es geht eben nicht darum zu sagen, okay, Männer haben per se X und Frauen per se Y Eigenschaften, sondern es geht darum zu sagen, okay, wer bin ich denn eigentlich im Kern meiner Persönlichkeit? Und ich erlebe so viele Männer, die mit 18, 19, 20 eine Karriereentscheidung gefällt haben, die im Grunde genommen auf Anerkennung von einem Elternteil ausgerichtet war und eben nicht an der eigenen inneren Orientierung vorgenommen wurden. Und da ist es aber noch mal ein bisschen schwieriger, stelle ich zumindest in meinen Coachings fest, wenn die dann eben eine Führungsposition haben und natürlich auch einen gewissen Status damit erreicht haben, dann eine bestimmte Erwartung auch an diese Rolle geschürt wird, übrigens nicht nur beruflich, sondern auch im Privaten Leben, also eine bestimmte Kohle nach Hause zu bringen, eine Reichweite zu haben, Prestige zu haben, auf irgendwelche Sachen eingeladen zu werden oder so. Und die dann innen in dieser Diskrepanz, anders als Frauen, weniger Wutgefühle haben, sondern mehr Scham empfinden, Frustration, Traurigkeit, die vielleicht auf einmal ein inneres Gefühl der Leere haben und so Fragen stellen wie, hey, war das jetzt schon alles? Soll das jetzt immer so weitergehen? Die Zeit ihres Lebens qua Anpassung im Sinne des Erfolgsmotivs darauf gehofft haben, wenn sie endlich in dieser Position ankommen, von der sie sich versprochen haben, dass sie dann innerlich erlöst werden, weil der Weg dahin ja schon schwierig war, dann da sind und merken, okay, Schrott, das, was ich dachte, was ich hier empfinden würde, das tritt überhaupt nicht ein. Und das ist super, super spannend, weil das Menschen sind, die häufig eine Persona, also eine Außenwirkung ihrer selbst aufgebaut haben, die gar nicht mehr wirklich in Kongruenz mit ihrem Inneren stattfindet. Und das ist für Männer sogar noch schwieriger davon, finde ich zumindest aus meiner Erfahrung, zurückzutreten, weil wir Frauen ja wenigstens das Glück haben, dass diese ganzen Themen jetzt auch öffentlich wesentlich viel mehr besprochen werden. Ne? Und der Mann, der sich nicht mehr wohlfühlt, der muss ja auch ein ganz neues Männlichkeitsbild entwickeln. Wie viele Menschen da draußen sind einfach sanfte Krieger, die aber ständig das Gefühl haben, sie müssten auf dem Affenfelsen besonders hart auf die eigene Brust trommeln. Also ja, das ist ein Thema, was auf jeden Fall auch Männer betrifft.
Wie begleitest du das? Ich stelle mir das ganz schwer vor, gerade auch wegen dieser ganzen äußerlichen Dinge, die da mit reinspielen, die du gerade alle beschrieben hast, ne? Dass es nicht nur im Beruflichen dann schwierig ist, sondern auch mit im familiären Umfeld und mit den Freunden und so. Und dieses ganze Status-Ding abzulegen, ist wahrscheinlich irre schwer. Also aus ganz, ganz vielen Gründen. Das klingt sehr verstrickt und verzwickt. Wie dröselst du das auf mit den Männern?
Also erstmal gibt es ja eine bestimmte Weltanschauung, die auch auf das Individuum zutreffend ist, nämlich, dass die Wahrhaftigkeit letztendlich immer zu einem höheren Freiheitsgrad führt als die Anpassung. Also das ist ganz klar. das Schritt für Schritt zu vermitteln, ist auf jeden Fall schon mal ein theoretisches Konstrukt, in das man so reinwachsen darf. Mhm. Und dann ist es, finde ich, gerade bei Männern und auch auf die Gefahr hin, jetzt klischeehaft zu wirken, aber ich kann das wirklich aus dem Vergleich von Frauen in Führungspositionen und Männer in Führungspositionen sagen, die sprechen viel weniger drüber. Das heißt, so eine Sprachfähigkeit zu entwickeln, einen Raum zu haben, wo das Ausdruck bekommt und vielleicht gespiegelt wird, ernst genommen wird, wo dann auch ganz analytisch in der Biografiearbeit nachvollzogen werden kann, woher das kommt, wie das ausgebildet wurde, was da das Überlebensmuster war. Das sorgt für innere Erleichterung, weil Männer ganz häufig so das Thema haben, zu sagen, oh, hier so Psycho, ne, das ist ja alles so wishy-washy und dann irgendwie gehen wir mal ganz tief in uns rein und so. Und wenn ich im Führungskräfte-Coaching mit männlichen Executives oder Unternehmern oder Vorständen daran arbeite, dass das alles kausal ist, also dass es ein Weil-Deshalb, ein Wenn-Dann gibt, dass Persönlichkeitspsychologie und das eigene Verhalten, Fühlen und Denken viel mathematischer ist, viel logischer, als sie so denken, dann findet schon mal so eine innere Erleichterung statt. Mhm. Und letztendlich sprechen ja die Ergebnisse dann auch für sich, ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade durch KI auch durchmachen, das begünstigt, ne? Weil letztendlich diese ganzen Eigenschaften und Herangehensweisen, die so mehr an die Hard Facts geknüpft waren, die rücken ja viel mehr in den Hintergrund und es geht viel mehr darum, emotionale Intelligenz zu entwickeln, soziale Kompetenzen aufzubauen, geistige Fähigkeiten zu revitalisieren, also sowas wie kritisches Denken, moralisches Bewusstsein, Intuition, überhaupt emotionale Resonanzräume zu schaffen. Das heißt, die Männer, die, wie eben beschrieben, eigentlich keinen Bock mehr haben auf das alte Rollenbild, die haben auf einmal natürlich auch eine ganz neue Bühne und Möglichkeit, ein anderes Sein auszuleben, was eben wirklich mehr ums Sein geht, als ums Haben.
Mhm.
Und das begünstigt das und dann begleite ich natürlich auch dabei, das auch in den Unternehmen ins Gespräch zu bringen. Und der Effekt, den das hat, der ist so rückenstärkend und so unterstützend für das eigene Vorhaben, mehr Authentizität ins Leben zu bringen, dass der Ball, wenn er dann erstmal ins Rollen gekommen ist, nicht mehr aufzuhalten ist. Also ich finde das so, so faszinierend. Mhm. Also gerade eben auch mit Menschen, die sich am Anfang des Coachings gar nicht vorstellen können, dass das mal so verändert und aufgebrochen wird.
Siehst du ein Muster? Gibt's einen Punkt, einen Auslöser bei deinen Coaches, bei dem du merkst, okay, jetzt ist der Ball wirklich am Rollen. Jetzt ist der Wille zur Veränderung da.
Ja. Das ist meistens der Punkt, an dem eine selbstwertstarke innere Ausdrucksfähigkeit entsteht, die dann auch in den Dialog gebracht wird. Also wirklich auch Emotionen zu benennen, in einem Meeting vielleicht mal zu sagen, hey, ich möchte das heute anders machen als bisher und ich steige ein mit einer Frage, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, ja, wenn vorher immer nur Ergebnisse abgehakt wurden oder sehr hierarchisch vielleicht vorgegangen wurde oder so, dann einfach mal etwas anders zu machen und auch eine eigene Selbstauskunft zu geben. Zum Beispiel zu sagen, Mensch, diese Entwicklung, die hat mir irgendwie Angst gemacht und wie ich damit umgegangen bin, ist so und so.
Mhm.
Und sich verletzlicher zu zeigen, sich eben echter zu zeigen, weil letztendlich ist ja dann auch immer die Frage, okay, wer stellt denn eigentlich diese Rollenbilder auf? Also wer formuliert denn eigentlich diese Erwartungen an Männer und an Frauen, ist vollkommen egal. Und dann mal zu merken, hey, eigentlich ist es niemand in meinem Umfeld. Weil eigentlich sich jeder selbst danach sehnt, mal die Rüstung fallen lassen zu dürfen.
Mhm.
Weil sich jeder in meinem Umfeld auch nach authentischem Kontakt sehnt.
Ja, aber trotzdem ist es ja da. Also trotzdem sind diese Erwartungen ja irgendwie auch in uns selbst total stark ausgeprägt.
Weil deshalb müssen es ja noch nicht die eigenen sein, ne? Also es gibt ja ganz viele Skripte, die wir, wenn wir auf die Welt kommen und unser Gehirn unfertig ist, einfach so runterladen. Und das ist eben diese Phase um 50 herum, kann man wie so ein Software-Update sehen. Während aber die Anforderungen an das alte Betriebssystem quasi immer noch gleich sind. Das ist ja auch eine Generationenfrage.
Mhm.
Also das merkt man ja jetzt total, auch völlig egal, ob es männliche oder weibliche Führungskräfte sind, die vielleicht um die 50 sind, die führen ja jetzt Gen Zler. Und da prallen ja totale Welten aufeinander, was zum Beispiel Anforderungen angeht, was Work-Life-Balance oder Work-Life-Separation betrifft oder so. Und da sieht man sehr gut diese Triggerpunkte, ja, dass zum Beispiel diese Generation jetzt um die 50 sich vielleicht manchmal auch herausgefordert davon fühlt, dass jemand dann auf seine Mental Health und so achtet. Die werden ja dann häufig als so ein bisschen labil oder so dargestellt. Aber letztendlich setzt es ja auch Trigger für unsere Generation, weil wir uns das eventuell nicht erlaubt haben. Ne? Und da merken wir so, dass es nicht nur darum geht, dass diese Rollenbilder weitergetragen werden, weil irgendjemand im Außen die aufrechterhält, sondern weil wir diese Skripte übernommen haben. Weil wir irgendwie innerlich denken, ne, suck it up, buttercup, wenn du irgendwelche körperlichen Probleme hast. Und dann gibt's natürlich auch so diese Momente von, ey, wenn ich hier die Zähne zusammenbeiße, dann will ich aber auch nicht, dass irgendjemand anders hier einen auf, ich brauche jetzt aber mal Schonzeit macht. Also das ist halt auch die Herausforderung in sich, dann eben diese Fürsorge zu entwickeln. Das ist eigentlich ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Und auch das nicht zu verwechseln mit Stärke. Durchhalten ist nicht stark per se. Also durchhalten kann eben auch ein Wahnsinnskompensationsmechanismus sein, weil ich einen inneren Sei-stark-Antreiber habe, weil ich mich dafür fürchte, mich in meiner Emotionalität zu zeigen. Und dann ist das aber nicht stark, dann ist es einfach eine Kompensation. Dann ist es viel stärker zu sagen, ich weiß gerade nicht. Ich möchte gerade mal zwei verschiedene Meinungen in einem Meeting nebeneinander stehen lassen. Wir müssen doch nicht immer sofort eine Lösung finden. Lass doch erstmal gucken, was sich entwickelt.
Merkst du, dass für deine Coaches beim Älterwerden der Sinn in der Arbeit eine andere Rolle spielt?
100%ig. Ich glaube, dass das aber an mehreren Faktoren liegt. Also erstmal ist es ja auch gesellschaftlich so, dass wir in einer extrem unsicheren Zeit leben. Also abgesehen von geopolitischen Schwierigkeiten ja auch die KI-Ära, die jetzt wahnsinnige Zukunftsunsicherheit birgt. Also das heißt, je instabiler das Außen wird, desto mehr sehne ich mich nach Stabilität im Innen oder eben nach Kontrolle. Aber Kontrolle ist eben im Moment schwer zu erreichen. Und Stabilität im Innen wird vor allen Dingen durch ein stabiles Beziehungskonstrukt, aber auch durch dieses innere Sinnempfinden hergestellt. Das heißt, ich stelle mir viel mehr die Frage, naja, wofür mache ich das denn überhaupt alles? Ja, wie passt das mit meinen Werten zusammen? Dann überhaupt mal rauszufinden, was sind derzeit eigentlich meine Werte und wie würden die wiedergespiegelt? Und es geht ja auch, und das ist auch ein Thema der Lebensmitte, viel mehr um Wirksamkeit. Also jetzt haben wir ja schon ein, zwei Mal gesagt, dass es eben darum geht, weniger etwas im Außen haben zu wollen und weniger statusorientiert zu sein, sondern eben mehr im Innen das Sein, die Authentizität, dieses ruhige Gefühl von ich bin echt, ich bin mir nah herzustellen. Und das bezieht sich dann eben auch auf den Beruf, wirklich zu sagen, okay, wie werde ich wirksam und nicht nur, wie wirke ich. Und deshalb ist diese Sinnorientierung, glaube ich, eine, die ganz maßgeblich dazu beitragen kann, dass wir insgesamt noch ein bisschen authentischer und erfüllter leben. Und das hängt auch damit zusammen, dass Erfolg in der Lebensmitte eben weniger im Außen definiert wird, weil diese ganzen Boxen auch zum größten Teil schon getickt wurden. Also da gibt's auch ein Sättigungsgefühl. Sondern dass dann der Blick nach innen gerichtet wird und sich eben gefragt wird, wie erfüllt bin ich denn eigentlich? Oder wie definiere ich überhaupt Erfolg? Ja. Und deshalb ist diese Sinnorientierung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Was würdest du sagen, können Arbeitnehmer oder vielleicht Führungskräfte auch um die 50 besonders gut?
Ich glaube, dass diese Phase, in der ich mich mehr mit dem Sein, mit dem Empfinden, mit der Persönlichkeit als Kern beschäftige, einen unfassbaren Wettbewerbsvorteil in der heutigen Welt darstellt, weil sich, ich meine, wir befürchten ja immer, dass Jobs wegfallen, aber ich glaube, es geht jetzt erstmal darum zu sehen, dass Rollen viel fluider werden und dass sich Tätigkeitsprofile verändern, ne? Also innerhalb von Rollen. Und ein ganz wichtiger Aspekt wird sein, dass wir viel mehr ins Mentoring, ins Unterstützen, ins Mediieren, ins Vertiefen gehen, als das vorher der Fall war, als wir alle so Hard-Fact-orientiert waren. Das heißt, wir sagen ja immer Soft Skills, was ich vollkommen bekloppt finde. Also wir nennen sie Core Skills, weil es eben die entscheidenden Zukunftskompetenzen sind, dass die viel, viel wichtiger werden. Und das ist etwas, was natürlich auch mit einer gewissen Reife vielleicht kommt. Ja, egal wie schlau du bist, die Frage ist ja, wie viel rationale Entscheidungsfähigkeit hast du? Also wie gut bist du darin, gute Entscheidungen zu fällen? Und wie emotional reif bist du? Und wenn du richtig auf die Tube drückst mit deiner Persönlichkeitsentwicklung, dann kommst du vielleicht aus der Reife auch irgendwann in dieses Thema von Weisheit, also wirklich, ne, auch mit einer Sinnorientierung. Veränderung mit einem übergeordneten Zusammenhang an Entscheidungen heranzugehen. Und das ist etwas, was man in der Lebensmitte qua biografischer Verarbeitung, wenn man sie dann wirklich macht, viel besser kann, als wenn man jetzt Anfang 20 ist. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Und das sollte, glaube ich, nicht nur individuell vorbildlich gelebt werden, sondern da geht es auch um eine organisationale Perspektive. Also ein Organisationsdesign sollte meines Erachtens dafür sorgen, dass es Strukturen schafft, die auch Reife belohnen und die auch Stabilität auch im emotionalen Sinne in Unternehmen vorantreiben und als einen Wert definieren.
Und ist es nicht so im Moment?
Nein, wir haben immer noch alte hierarchische Logiken. Wir sind jetzt auch gerade in dieser Phase, wo die technische Revolution, die ja eigentlich darauf ausgerichtet ist, die Welt funktionaler zu beherrschen, um mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben, eigentlich falsch nutzen, nämlich dafür noch mehr in den Hustle zu gehen, noch mehr Fast Work, noch mehr Produktivität, Betriebsamkeit, Ergebnisse erzielen. Guck mal, da wäre ich schon schneller beim Sprechen, weil ich das... wir nutzen das noch nicht richtig, weil wir uns noch nicht trauen, weil wir noch keine gute Messbarkeit für diese unsichtbaren Faktoren haben, weil wir noch nicht verstanden haben, dass das Energetische, die Resonanz, die Berührbarkeit, die Verbindung, dass das maßgebliche auch unternehmerische Erfolgsfaktoren in der Zukunft sein werden. Also das Employer Branding wird definitiv in diese Richtung gehen müssen. Das sind die menschlichen Megatrends. Leute sehnen sich nach Soft Spaces. Leute sehnen sich nach Verbindung, Netzwerk. Und zwar mit echter Verbundenheit und nicht einfach nur vernetzt zu sein. Mhm. Menschen sehnen sich nach Bedeutung. Menschen sehnen sich danach, sich auch authentisch entfalten zu können, als Menschen gesehen zu werden und nicht als Produktivitätsmaschine. Und das befindet sich gerade erst im Umbau. Weil jetzt natürlich auch so viel Druck in den Unternehmen ist, diesen technischen Anschluss zu meistern, also für sich selbst auch sichern zu können. Und das im Moment, finde ich, erhöht noch so ein bisschen dieses ich würde mal sagen, die Betriebsamkeitsverschwörung.
Mhm. Ja gut, und man muss sich natürlich auch erstmal sortieren, ne?
Ja, und es braucht auch Vorbilder und deshalb ist das ja so toll, da heute auch drüber zu sprechen, die auch in ihrer Führungsfunktion den Mut haben, ganzheitlicher zu denken und zu kommunizieren auch. Mhm. Also es geht ja um eine ganz andere Beziehungsgestaltung. Und die Führungskräfte, die zu mir kommen, die haben im allerwenigsten ein fachliches Thema. Die meisten Konflikte im Arbeitsumfeld sind Beziehungsthemen. Also das muss man ganz klar so sagen.
Was sind die häufigsten Fragen, die dir so gestellt werden?
Die Frage ist ja, wie findet Veränderung statt? Ne? Also man sagt ja so schön, es gibt die drei C's of Change, also Crisis, wenn irgendwas richtig schlecht läuft. Und das passiert häufig, dass die Leute dann immer wiederkehrende Konflikte im Job haben oder nicht gehört werden oder erschöpft sind. Ne? Also irgendeine Art von Krise. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Das ist auch so Chaos, könnte man auch sagen. Dann gibt es Chance, also den Zufall. Das gibt's auch häufig, dass die von irgendjemandem hören, der schon bei 18 verschiedenen Coachings war und dann zu mir gekommen ist und dann sagt die Person eben, hey, geh da auch mal hin. Oder es gibt noch Choice, also dass du eben innerlich, weil du jetzt zum Beispiel so einen Podcast wie diesen gehört hast, sagst, hey, vielleicht muss ich da auch mal hingucken. Ne? Also so die freie Wahl zu treffen. Die meisten kommen im Krisenmoment. Warum? Weil das Leben immer da auf sich aufmerksam macht, wo es nicht authentisch gelebt wird. Also wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie so zwei Bereiche. Das eine ist deine Persönlichkeit, das andere ist dein gelebtes Leben. Dann wäre es natürlich schön, wenn die möglichst übereinstimmen. Also da, wo sie sozusagen Schnittmenge haben, da ist dein authentisches Sein. Mhm. Da, wo dein gelebtes Leben nicht deiner Persönlichkeit entspricht, also man könnte das jetzt aufmalen, ja, das macht's ein bisschen klassischer dann, wo das gelebte Leben nicht deiner Persönlichkeit entspricht, da spricht's mit dir. Das heißt, du hast zum Beispiel unangenehme Gefühle, ne, wie zu Wut oder Trauer, Langeweile, Frust oder so. Oder du hast tatsächlich auch Konflikte, du stößt äußerlich gegen Grenzen, weil vielleicht auch Selbst- und Fremdbild da irgendwie kollidieren. Es geht sogar so weit, dass du eben physische Themen hast, also auch der Körper reagiert natürlich, Schlaflosigkeit, Sodbrennen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder so sind typische Sachen. Und ich erlebe auch ganz viele Leute, die dann auch bestimmte Arten von Unfällen immer wieder haben. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Also vor allen Dingen so Knieverletzungen oder sowas. Also überall da, wo quasi sich ein bisschen zu viel zugemutet wird, ohne sich ausreichend selbst zu schützen. Und das ist eben dieser Bereich des Lebens, wo es auf sich aufmerksam macht und da kommen die meisten Leute. Es gibt aber ja auch noch den anderen Bereich, nämlich da, wo deine Persönlichkeit noch nicht Ausdruck in deinem gelebten Leben findet, ja? Also wo dieser Bereich noch unausgefüllt ist. Und das sind die eher leisen Entwicklungsankündiger. Das ist sowas wie innere Leere, Sehnsucht, auf einmal so Fragen wie, war das jetzt schon alles? Ist da nicht noch mehr? Wie war es eigentlich früher? Vielleicht manchmal so eine Antriebslosigkeit, die man nicht definieren kann. Eine diffuse Unzufriedenheit. Aber noch nicht so, dass es wirklich mit hartem Widerstand verbunden ist, sondern dass es eher so leise flüstert. Und das ist der Bereich des ungelebten Lebens.
Wenn man jetzt das eine oder das andere empfindet, was sind so die ersten Fragen, die man sich für sich selbst schon mal stellen kann?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass Teil des Coachings auch ist, die Fragen umzuformulieren. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, wie werde ich X, Y oder Z los? Und das ist super spannend, weil in dem Moment, wo ich mich das frage, habe ich den Fokus ja voll auf dem, was ich nicht will. Ne? Ich gucke da immer hin und sage, wie werde ich das jetzt los? Warum ist das immer noch hier? Ich habe da keinen Bock mehr drauf und so. Und dann ist das erste Mal überhaupt Fragen umzudefinieren. Also statt, wie werde ich das los, vielleicht mal zu fragen, was an mir hält daran fest, weil es ohne dieses noch nicht leben kann. Also weil dann kommen nämlich die richtigen Fragen. Was ist der Effekt davon, dass das in meinem Leben ist? Welche Benefits habe ich vielleicht primär oder sekundär? Ja, sowas, was du gerade gesagt hast. Wen müsste ich vielleicht auch enttäuschen, wenn ich das nicht mehr hätte in meinem Leben? So, das heißt, die Psyche nochmal als intelligentes System, die sabotiert uns nicht einfach aus Lust an der Freude, sondern diese Arten des, oh, ich halte an irgendwas fest oder ich bin in irgendeinem Umstand, der mir eigentlich nicht mehr gefällt. Das hat immer was damit zu tun, dass ein bestimmtes Bedürfnis noch nicht anders befriedigt werden kann. Und das muss man mal als allererstes rausfinden. Und da spielt die Persönlichkeitsdiagnostik wieder eine große Rolle, die Biografiearbeit, das emotionale Mapping im Leben. Weil erst wenn ich dieses Bedürfnis rauskristallisiert habe und mir dann eine Strategie dafür überlege, wie ich das stattdessen erfüllen kann, erst dann kann ich loslassen. Also wenn ich zum Beispiel an einer bestimmten Arbeitsbeziehung festhalte. Ja, ich hatte jetzt neulich zum Beispiel einen Unternehmer, erfolgreiches Unternehmen, die haben das zusammen aufgebaut und jetzt seit mehreren Jahren ist er eigentlich nicht mehr ganz zufrieden, weil im Kern ist er nämlich keiner, der dann irgendwie managt, sondern es ist eine Person, die lieber gründet, also die diese Anfangsphase so toll fand. Und genau das Thema, was du gerade genannt hast, hat dieser Mensch auch, nämlich er will seinen Co-Gründer nicht enttäuschen. Er kann einfach sich nicht vorstellen, dieses Gespräch zu führen. Obwohl sein Seelisches schon ganz lange weiß, dass es ansteht, aber weil wir die inneren Konflikte so schwer aushalten können, verdrängen wir das dann irgendwann, ja, bis es uns nicht mehr bewusst ist.
Okay. Wir sind leider am Ende unserer Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass ganz viele HörerInnen jetzt auch noch mehr von dir wissen wollen. Wo kann man dich denn finden? Du hast geschrieben, du hast eine Internetpräsenz. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ich führe zusammen mit Johann Clausen das Unternehmen Struss und Clausen Personal Development und wir sind mit ungefähr 30 Leuten damit beschäftigt, Menschen zu analysieren, sie sich selbst näher zu bringen und dann daraus analytisch sinnvolle Karriereentscheidungen zu treffen. Und das machen wir zwischen 15 und 85 so ungefähr. Also auch die, die sich irgendwie fragen, welche Ausbildungs- oder Studienwege soll ich denn wählen? Wie steige ich in den Beruf ein? Wie mache ich vielleicht den ersten beruflichen Wechsel oder so, kommen zu uns. Ich habe ein Buch geschrieben über das Thema Jobcrafting, also die bewusste Einwirkung auf den bestehenden Job. Das ist in diesem Zusammenhang auch übrigens ein super spannendes Thema, weil es ja für viele Frauen auch gar nicht darum geht, den Job zu verändern oder zu kündigen, zu wechseln, sondern es geht ja einfach auch darum, innerhalb des bestehenden Jobs wieder eine größere Passung zwischen sich selbst und dem Unternehmen oder der Rolle herzustellen. Und wir haben auch diverse Online-Kurse, die genau auf diese Themen einzahlen. Jetzt im Februar geht wieder der Inner Voice, Inner Choice Kurs los. Das ist genau ein Thema, was sich damit beschäftigt, der eigenen Persönlichkeit auf den Grund zu gehen, sich selbst besser zu verstehen, das eigene Leben authentisch entsprechend zu gestalten. Und wer vor allen Dingen Jobfokus setzen möchte, kann auch unseren Jobcrafting-Kurs buchen. Und das findet man alles auf der Seite www.strussundclausen.de.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganz tolle Arbeit.
Danke dir.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.